Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und einen sonnigen Gruß aus dem Prager Zentrum sendet Ihnen Daniela Honigmann. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung am Dienstag und da schauen wir in Richtung Osten bzw. Südosten. Zum einen sind Premier Babiš und Vizepremier Havlicek mit einer Unternehmerdelegation rund um das Kaspische Meer unterwegs. Wir berichten von dem Auftaktbesuch in Aserbaidschan. Dann blicken wir 40 Jahre zurück, als es nämlich im ukrainischen Tschernobyl zur Nuklearkatastrophe kam, wie damals im tschechoslowakischen Rundfunk darüber berichtet wurde. Dazu hören Sie heute einen Beitrag bei uns. Und dann kommen wir über Rumänien und die Slowakei zurück nach Tschechien, genauer gesagt in die Sudetengebiete. Die wurden nämlich nach Ende des Zweiten Weltkriegs eben mit Menschen aus diesen beiden Regionen gezielt besiedelt. Welche falschen Versprechen den Leuten damals gemacht wurden, darum geht es in unserem heutigen Geschichtskapitel. Jetzt aber ist erst einmal Ferdinand Hauser am Mikrofon.
Die Nachrichten. Tschechien will künftig pro Jahr 2 Milliarden Kubikmeter Gas aus Aserbaidschan beziehen. Die Lieferungen sollen 2028 oder 2029 beginnen. Darüber informierte Tschechiens Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek. Havlicek begleitet derzeit Premier Andrej Babiš auf seiner Reise durch Aserbaidschan und in weitere Staaten der Region. Der Kabinettschef hatte am Montag bekannt gegeben, dass der tschechische halbstaatliche Energiekonzern ČEZ über die Erdgaslieferungen verhandeln werde. In Tschechien wird es künftig einen Tag der tschechischen Flagge geben. Er wird als sogenannter bedeutsamer Tag in die offizielle Liste aufgenommen und auf den 30. März fallen. Eine entsprechende Gesetzesnovelle unterschrieb Staatspräsident Peter Pavel am Dienstag. Einer der Initiatoren der Änderung ist Premier Andrej Babiš. Er hatte das Vorhaben damit begründet, die tschechische Flagge sei ein grundlegendes Symbol des Landes und drücke dessen Unabhängigkeit und Souveränität aus. Bisher gab es hierzulande 19 bedeutsame Tage. Es handelt sich dabei allerdings nicht um staatliche Feiertage, sondern um übliche Werktage. Die Brauereien in Tschechien haben vergangenes Jahr fast 20 Millionen Hektoliter Bier gebraut. Das waren rund 900.000 Hektoliter weniger als noch 2024. Darüber informierte am Dienstag der tschechische Brauerei- und Melzereiverband. Als Gründe für den Rückgang wurden ein geringerer Absatz im Ausland und der sinkende Konsum von Alkohol genannt. Dieser zeige sich auch daran, dass die Verkaufszahlen bei alkoholfreiem Bier gleichbleibend seien. Negativ würde sich in der Gesamtbilanz hingegen widerspiegeln, dass immer mehr Bier außerhalb von Gaststätten konsumiert werde. Der Brauerei- und Melzereiverband fordert die tschechische Regierung deswegen auf, die Mehrwertsteuer für gezapftes Bier zu senken. Im Kreisamt von Mittelböhmen und im Krankenhaus von Příbram hat es am Dienstag eine Polizeirazzia gegeben. Die Einsatzkräfte verlangten dabei die Ausgabe von Dokumenten. Wie ein Sprecher der Polizeizentrale für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens mitteilte, wird der Fall von der Europäischen Staatsanwaltschaft geleitet. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Seznam Zprávy über die Ermittlungen informiert. Die Gründe für den Einsatz sind bisher unklar. Auf dem Ehrenhain 2 des Friedhofs am Perlacher Forst in München wurden am Dienstag 2 neue Gedenkstelen eingeweiht, die auch an Menschen aus der Tschechoslowakei erinnern, welche einst von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. An dem Gedenkakt nahmen rund 50 Nachfahren von Opfern aus Tschechien teil. Darüber hinaus zählte die Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München, Ivana Cervenkova, zu den Gästen. Darüber informierte die Stiftung Bayerische Gedenkstätten in einer Pressemitteilung. Der Ehrenhain 2 ist einer der zentralen Erinnerungsorte für die Opfer nationalsozialistischer Gewalt in München. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gefängnisses München-Stadelheim. Dort wurden von 1933 bis 1945 fast 1200 Menschen hingerichtet, von denen viele zuvor als Widerstandskämpfer aktiv gewesen waren. Ein Großteil der Opfer stammte aus der damaligen Tschechoslowakei. Zum Schluss noch das Wetter für Mittwoch, den 29. April. Es ist zunächst überwiegend heiter. Im Tagesverlauf bilden sich dann vielerorts Wolken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 12 bis 16 Grad.
Das waren die Meldungen vom Dienstag. Danke an Ferdinand Hauser. Und wir vertiefen eine der Nachrichten. Die tschechische Regierung hat angekündigt, ihre Außenpolitik pragmatisch zu gestalten. Das bedeutet vor allem, die Handelskontakte zu stärken. Nun ist Premier Babiš zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation auf Reisen in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Till Janzer weiß mehr.
Es geht um den Kauf von Rohstoffen und die Absprache von Investitionen. Deswegen besuchen der tschechische Regierungschef Andrej Babiš, Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček und die Vertreter von 51 Firmen drei frühere Sowjetrepubliken in Asien. Der Anfang wurde am Montag in Aserbaidschan gemacht. Am Dienstag ist Kasachstan an der Reihe und zum Schluss am Mittwoch noch Usbekistan. Und weiter Minister Havlíček.
Man muss wohl niemandem erläutern, dass es sich um Länder handelt, in denen sich Öl und Gas kaufen lassen, was viele europäische Staaten auch bereits machen. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr intensiv darüber verhandelt, wie sich die Lieferungen von Energieträgern diversifizieren lassen.
Aus Aserbaidschan bezieht Tschechien mittlerweile einen Großteil seines Rohöls. Im vergangenen Jahr waren es 42%. Nun will man auch Erdgas von dort kaufen. Am Montag traf sich Babiš mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, der das Land autoritär regiert. Nach der Zusammenkunft in der Kaukasusstadt Gabala sagte Premier Babiš gegenüber dem tschechischen Rundfunk.
Die Debatte drehte sich darum, dass Aserbaidschan eventuell in Tschechien investieren könnte und wir dort. Falls sich dies realisieren ließe, hätten wir einen gewissen Vorteil. Denn heute wollen alle Erdgas angesichts der Situation in der Straße von Hormus und sie können wählen.
Wie Havlíček ergänzte, stünden die Länder in Aserbaidschan Schlange wegen des dortigen Erdgases. 10 europäische Staaten beziehen diesen fossilen Energieträger schon von dort. Tschechien wäre der 11. Kunde. Sozusagen der Gegenauftrag wäre die Lieferung von Waggons für die U-Bahn in Baku. In Kasachstan, in dessen Hauptstadt Astana sich Babiš sowohl mit Regierungschef Ulzhas Bekdenov als auch mit dem autokratisch regierenden Präsidenten Kasym Schomart Tokajew trifft, geht es vor allem um Erdöl. Bereits jetzt importiert Tschechien 18% seines Bedarfs von dort. Die mitgereisten Bosse tschechischer Firmen wollen unter anderem Schulflugzeuge und Eisenbahntechnik verkaufen und Aufträge zur Modernisierung von Kohlekraftwerken erhalten. In Usbekistan geht es dann noch etwa um die Lieferung von Zügen. Bisher machen diese drei Länder nur 0,5% des tschechischen Außenhandels aus. Laut Minister Havlíček sind sie jedoch aus einem anderen Grund wichtig.
Es geht besonders um Großaufträge. Wenn es gelingt, die Lieferung von U-Bahn-Zügen in Aserbaidschan abzusprechen oder die Lieferung von Eisenbahnzügen, eventuell auch von Straßenbahnen, nach Usbekistan zu Ende zu bringen, dann sind das keine einmaligen Kontrakte. Daran schließen die Wartung und Nachfolgelieferungen an. Es mögen vielleicht nicht so viele Aufträge sein, umso größer sind sie aber.
Doch eine Gefahr besteht vor allem bei Aufträgen in Kasachstan und Usbekistan. Denn Güter auch tschechischer Herkunft sind bereits nach Russland weitergeliefert worden, obwohl sie unter die Wirtschaftssanktionen der EU fielen. Das sagt der Journalist Michal Tomesch von der Tageszeitung Denik N, der sich mit diesem Thema seit langem befasst. Er nennt auch konkret Waren tschechischer Herkunft.
Typischerweise handelt es sich um Maschinen, vor allem für den Abbau von Rohstoffen. Dass diese von hier nach Russland kommen, hat eine lange Tradition. Schon zu sozialistischen Zeiten lieferte die Tschechoslowakei diese in die Sowjetunion. Von den weiteren Waren kann man etwa Radsatzlager für Lokomotiven erwähnen.
Aus der weltweiten Produktion seien es zudem Halbleiter und Mikrochips, die über mittelasiatische Länder sowie die Türkei oder auch Serbien nach Russland gelangten, womit die Sanktionen umgangen würden, ergänzt Tomesch. Auf der anderen Seite hat sich Aserbaidschan zum Beispiel auf die Seite der Ukraine gestellt. Und der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky war gerade wieder in Baku und vereinbarte mit Aliyev eine weitere Rüstungskooperation.
Vor genau 40 Jahren verkündete die Sowjetunion, dass es im Kernkraftwerk Tschernobyl einen Atomunfall gegeben habe. Dieser hatte sich jedoch bereits 2 Tage vorher ereignet. Die Bevölkerung in der Tschechoslowakei erfuhr erst später und zudem lückenhaft und beschönigt von dem Ausmaß des Unglücks. Marketa Kachlikova blickt zurück.
Im Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Pripyat explodierte am 26. April 1986 um 1.23 Uhr Ortszeit der Kernreaktor, sodass große Mengen an Radioaktivität in die Erdatmosphäre freigesetzt wurden. Erst mehr als 30 Stunden nach dem Unfall erfolgte der erste Aufruf zur Evakuierung der Anwohner aus der Umgebung. Und erst am 28. April berichtete das sowjetische Staatsfernsehen kurz über den Unfall, nachdem bereits Messungen in Schweden erhöhte Radioaktivitätswerte festgestellt hatten. Im tschechischen Fernsehen gab es einen Tag später eine erste Meldung darüber.
Před malou chvílí odvysílala sovětská televize ve zpravodajském pořadu Vremia následující zprávu.
Ebenfalls brachte die Regierungszeitung Rudé Pravo eine kurze Notiz auf der vorletzten 7. Seite zu dem Unfall. Die erste Seite wurde von Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten am 1. Mai dominiert, die dann tatsächlich auch mit Menschenmassen in den Straßen veranstaltet wurden. Adela Gjuričová ist Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften. Sie erinnert an die Abhängigkeit der damaligen kommunistischen Regierung in Prag von der sowjetischen Führung.
Das schrittweise Servieren der Informationen zeugte sicherlich von großer Besorgnis auf tschechoslowakischer Seite. Eigentlich wollte man vor allem nichts falsch machen.
Die kommunistische Führung betrieb eine Politik des Verschweigens, um eine mögliche Panik zu vermeiden und das Ansehen der Sowjetunion nicht zu beschädigen.
Sowohl in der Sowjetunion als auch in der Tschechoslowakei war die Hauptsorge der Regierungen, wie groß das Malheur würde und wie die Regierungen ihm standhalten können. Die Gesundheit der Menschen, die eigentlichen Risiken, wurden vollkommen auf ein Nebengleis geschoben.
Im Archiv des tschechoslowakischen Rundfunks findet sich die erste Erwähnung erst vom 30. April. Gleichzeitig wurde auch über die Messungen der Radioaktivität in der Tschechoslowakei berichtet, denen zufolge keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestanden habe.
Že není ohroženo zdraví obyvatelstva a že proto není třeba přijímat zvláštní opatření na území Československa.
Doch die Menschen wussten schon lange von dem Unfall. Viele hörten verbotene westliche Radiosender, um an Informationen zu gelangen. So erinnerte sich der Journalist Jan Petrane gegenüber dem tschechischen Rundfunk an einen Bericht der britischen BBC vom 26. April 1986.
A najednou jsem se dovídal, že ve Finsku.
Plötzlich hörte ich, dass in Finnland hohe Radioaktivität gemessen wurde. Diese Meldung wurde von der BBC selbst mit einer Meldung unterbrochen, dass schwedische Atomexperten sagten, die aus der Ukraine kommende radioaktive Wolke sei ein Beweis dafür, dass es entweder zu einer nuklearen Explosion oder einem sehr schweren Unfall im Atomkraftwerk gekommen war.
Die Bürger der Tschechoslowakei wussten, dass es nicht ausreichte, sich auf offizielle Medien zu verlassen. Da aber nicht jeder ausländische Sender hörte, bestand die Hauptinformationsquelle in der Mundpropaganda. Die Historikerin.
Tatsächlich griff jeder auf seine eigenen alternativen Informationsquellen zurück. Manche hörten beispielsweise Voice of America, andere wiederum suchten nach Bekannten, die jemanden am Institut für Kernphysik kannten. Mediziner verteilten Jodtabletten untereinander und gaben sie einfach an Freunde für deren Kinder weiter.
Die Menschen hierzulande waren daran gewöhnt, dass die Informationen aus verschiedenen Quellen voneinander abwichen und waren davon nicht überrascht.
Tohle opravdu bylo mobilizace všech těch alternativních.
Es handelte sich um eine Mobilisierung all dieser alternativen Kontakte, Netzwerke und Informationsquellen. Die Menschen aktivierten sie ganz automatisch und haben mit ihrer Hilfe dann die Situation irgendwie bewältigt.
Takhle jako zapli a nějak takhle se s tou situací vyrovnávali.
Soweit unser Tagesecho vom Dienstag. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 3 Millionen Deutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben, die Mehrheit davon aus dem Sudetenland. Dieser Name bezeichnete ursprünglich die Gegend entlang der nordböhmischen Grenze, später dann aber sämtliche Grenzgebiete Böhmens und Mährens. Praktisch zugleich mit der Vertreibung wurde die Neuansiedlung in den dortigen Städten und Gemeinden betrieben. Zu den Zuwanderern gehörten auch Slowaken aus Rumänien. Sie wurden aber mit falschen Versprechungen in das Land ihrer Vorfahren zurückgelockt. Über dieses nicht so bekannte Kapitel aus der tschechischen Geschichte nunmehr von Jakub Šiška. Und Sie hören eine Wiederholung vom Mai 2014.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Goldgräber, die sich das verlassene Vermögen in den Sudetengebieten aneignen wollten, Arme, die während der deutschen Okkupation obdachlos geworden waren und Enthusiasten, die der befreiten Republik helfen wollten. Diese alle bildeten nach dem Zweiten Weltkrieg eine bunte Mischung der Neuansiedler in den tschechischen Grenzgebieten. Einige verweilten nur kurz, andere fanden in der rauen Berglandschaft ihr neues Heim. Es gab aber auch jene, die gegen ihren Willen ins Sudetenland gerieten. Dabei handelte es sich aber nicht um Sträflinge, sondern um Tschechen und Slowaken aus dem Ausland, die einer Aufforderung der tschechoslowakischen Regierung vom Juli 1945 folgten. Sie sollten in ihre alte Heimat zurückkehren und die verlassene Gegend besiedeln. Pavel Mörtl ist Publizist und Schriftsteller aus der südböhmischen Stadt Budweis, České Budějovice.
Vedle Čechů, kteří žili třeba v Jugoslávii, reagovali na tuto výzvu především volinští Češi.
Neben den Angehörigen der tschechischen Minderheit in Jugoslawien reagierten auf diese Aufforderung auch die Tschechen im ukrainischen Volhynien und vor allem Slowaken aus Siebenbürgen. Die rumänischstämmigen Slowaken lebten dort seit dem 19. Jahrhundert in zerstreuten, aber in sich relativ kompakten Siedlungen. Insgesamt waren es etwa 30.000 Menschen. Die ersten Gruppen von ihnen tauchten bereits im Sommer 1945 in der Slowakei auf. Den Regierungszusagen nach sollten sie vor allem im Süden der Slowakei angesiedelt werden, von wo die Ungarn vertrieben werden sollten. Neben der Staatsbürgerschaft wurde ihnen auch Eigentum versprochen, entsprechend dem, was sie in Rumänien zurückgelassen hatten. Sie kamen also nur mit ein paar Koffern in die Tschechoslowakei und hofften nun, dass sie hier alles Notwendige bekämen.
Die Zusagen der Regierung waren konkret für jede einzelne Familie ausformuliert worden. Die entsprechenden Verträge wurden von Emissären der Regierung in Prag in die jeweiligen rumänischen Dörfer gebracht. Doch nach ihrer Ankunft in der Tschechoslowakei mussten die Aussiedler einen Nachtrag unterschreiben, dass sie sich bereit erklärten, im Falle der Notwendigkeit als landwirtschaftliche Hilfskräfte wo auch immer eingesetzt zu werden. Der Grund? Die Aussiedlung der Ungarn aus der Slowakei verlief holprig und wurde kurze Zeit später praktisch eingestellt. Vor Ort also standen keine freien Häuser für Neuansiedler zur Verfügung. Ružena Šulanová hat den großen Umzug als Kleinkind erlebt. Ihre Familie landete schließlich im südböhmischen Benešov nad Černou, dem früheren Deutsch Benešau.
Das war der erste Massentransport aus Rumänien. Der Sonderzug brachte uns in die ostslowakische Stadt Košice. Dort wurden die Familien verteilt. Nach etwa einer Woche wurden wir nach Albrechtice in Schlesien geschickt. Zwei weitere Familien kamen mit uns dorthin und jede von ihnen wurde in einem Zimmer untergebracht. Wir waren dabei 6 Geschwister und in einer der anderen Familien gab es sogar 11. In Albrechtice verbrachten wir dann etwa ein halbes Jahr. Besonders mein Vater war dort unglücklich. Die Beamten waren sehr grob zu ihm. Dann bekamen meine Eltern die Nachricht, dass es in Benešov einen freien Bauernhof gäbe. Deswegen kamen wir hierher und schufteten in der Landwirtschaft. Mit Rumänien hatten wir keinen Kontakt mehr. Ich lebe seitdem ohne Unterbrechung hier.
In den Jahren 1946 und 1947 wurden die rumänischen Slowaken in Transporten direkt ins Sudetenland gebracht, angeblich ohne dies zu wissen. Der Überlieferung nach fuhren die Züge ohne Halt durch die Slowakei, damit niemand aussteigen konnte. Das Ziel dieser Züge war meist Hep-Eger in Westböhmen. Anna Trajakova, im Dorf Scharani in Westrumänien geboren, kam hingegen erst 1948 mit ihren Eltern in die frühere Heimat ihrer Familie.
Zunächst kamen wir aus Lida alle in die Großstadt Arad. Dort blieben wir in einer Kaserne. Es dauerte einen Monat, bis wir endlich abreisen konnten. Der Zug brachte uns nach Cheb, wo die Familien auf einzelne Zielorte verteilt wurden. Meine Schwester und mein Schwager lebten jedoch schon in der Nähe von Český Krumlov. Sie holten uns hier in Cheb ab und brachten uns zu sich nach Hause. Der Bürgermeister half dann meinem Vater bei der Suche nach einem freien Haus. Es gab dort viele verlassene Häuser, aber sie waren meist zerstört. Dann fanden wir aber ein Haus, ich bin dort aber nicht lange geblieben, da ich bald heiratete. Mein Vater arbeitete im Wald und mein Mann auch.
Bestimmte Familien zogen jedoch durch das ganze Sudetenland und wechselten mehrere Ortschaften, bis sie ein ständiges Heim fanden. Als aber zu Beginn der 1950er Jahre die Sperrzone entlang des Eisernen Vorhangs geschaffen wurde, wurden manche Familien wieder vertrieben. Dieselbe Folgen hatte später auch der Bau des Lipno-Stausees in Südböhmen. Vor allem blieb ein Versprechen unerfüllt. Dass die Aussiedler ein Haus mit Grundstück entsprechend ihrem früheren Besitz in Rumänien bekommen. Die Häuser, die den rumänischen Slowaken im Sudetenland zugeteilt wurden, waren oft völlig unbewohnbar, ohne Türen, Fenster und jegliche Ausstattung. Die Betroffenen wurden daher unruhig, einige nahmen die Sache nun in die eigenen Hände. Manchmal taten sich mehrere Familien zusammen und gingen auf die zuständigen Ämter, um akzeptable Unterkünfte zu fordern. Es kam sogar so weit, dass sich eine ganze Ortschaft von etwa 15 Familien in Bewegung setzte und zu Fuß in die Slowakei aufbrach. Veľký Jindřichov hieß diese Ortschaft. Das gleiche passierte auch in Černé Údolí, Schwarztal. Dort musste sogar die Schule geschlossen werden, denn es blieben nur 7 deutsche Kinder aus den noch nicht vertriebenen Familien zurück. Die Behörden sahen sich nun gezwungen, einige Zugeständnisse zu machen, erläutert Pavel Mörtl.
Um den Neuansiedlern den Betrieb einer eigenen Landwirtschaft zu ermöglichen, bekamen sie nun oft 2 Höfe mit den entsprechenden Maßen. Des Weiteren wurde für sie eine finanzielle Unterstützung eingeführt im Wert von bis zu 5.000 Kronen pro Monat. Das war damals eine relativ hohe Summe. Die dritte Maßnahme bestand im Angebot, ein Haus zu einem günstigen Preis kaufen zu können, also um etwa 30-50% reduziert. Dem unterschriebenen Vertrag nach hätten sie dabei ein entsprechendes Anwesen kostenlos bekommen sollen, als Ersatz für das, was sie in Rumänien hinterlassen hatten.
Bezplatne, 1947 war der Höhepunkt der Zuwanderungswelle erreicht und die wirtschaftliche Lage hatte sich gebessert. Die Regierung ließ daher Lebensmittel, Kleidung, Möbel, landwirtschaftliche Geräte und weitere Sachen ins Sudetenland schicken. Die rumänischen Slowaken blieben trotzdem sehr lange misstrauisch gegenüber ihrer neuen Umgebung und bildeten eine geschlossene Gemeinschaft. In manchen Ortschaften Südböhmens waren sie sogar in der Mehrheit. Sie hielten an ihren Bräuchen fest, ihrer Sprache und vor allem an ihrer Religion. Dies wurde nach der Machtübernahme durch die Kommunisten im März 1948 zu einem Problem. Das Abhalten von Religionsunterricht wurde verboten. Benešov nad Černou erlebte 1953 sogar einen kleinen Aufstand.
Farář Stanislav Sasina, který přišel do Benešova nad Černou v roce 1948, tam vykonával bohoslužbu.
Farář Stanislav Sasina, der 1948 nach Benešov gekommen war, hielt seine Gottesdienste und betätigte sich völlig zur Zufriedenheit der Bewohner. Da er aber die Kommunisten nicht mochte, streuten diese unter den Gläubigen das Gerücht, dass der Pfarrer ein Agent sei und die Aussiedler über die Grenze bringen wolle. Als die rumänischen Slowaken aber erfuhren, dass er verhaftet werden sollte, versteckten sie ihn in einem Haus. Die Geheimpolizei kam und die Bewohner versammelten sich in der Kirche. Auf die Frage der Polizisten, wo der Pfarrer denn sei, begannen die Frauen laut die Freiheit für ihn zu fordern. Der Erzählung nach standen die Männer hinter ihnen und muten wie Kühe. Nur die Frauen haben wohl das Wort ergriffen.
Die Polizei musste schließlich Verstärkung rufen, um die Masse zu beruhigen. Pfarrer Sasina war tatsächlich noch eine gewisse Zeit in Benešov tätig, er wurde aber später wie andere Geistliche auch verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Solche Vorfälle führten dazu, dass die rumänischen Slowaken in Südböhmen noch stärker zusammenhielten. Erst die nächste Generation begann, Kontakte mit ihrer Umgebung anzuknüpfen.
Und das war der Dienstag hier bei Radio Prag International. Alle Beiträge finden Sie wie immer auf unserer Homepage deutsch.radio.cz, dazu auch einige Fotos, Karten und weiterführende Links. Stöbern Sie doch also ein bisschen in unserem digitalen Archiv. Mein Name ist Daniela Honigmann, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, Sie sind auch am Mittwoch wieder dabei. Wir würden uns freuen. Na slyšenou.